Deutschlandfunk Interview.
Die Sozialdemokraten, die SPD, will heute bei einem digitalen Parteitag über den Koalitionsvertrag entscheiden. Olaf Scholz, der designierte Kanzler, wird eine Rede halten. Die SPD-Führung wird sich verändern. Wie steht sie da, die SPD? Und jetzt ist am Telefon Norbert Walter-Borjans, Co-Vorsitzender der SPD. Herr Walter-Borjans, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Gries.
Wir müssen zuerst sprechen über die vergangene Nacht vor dem Wohnhaus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping. Auch Sozialdemokraten hat es Proteste gegeben von radikalen Corona-Politik-Gegnern mit Fackeln und Plakaten. Fürchten Sie eine stärkere und zunehmende Radikalisierung dieser Proteste?
Erstmal finde ich das absolut erschütternd, was da passiert ist, weil es nun wirklich Vergleiche nahelegt, dass wir schon mal eine Zeit hatten, wo man vor Häusern mit Trommeln und Fackeln gestanden hat. Also das, was da gestern passiert ist, Faschistoid zu nennen, scheue ich mich nicht. Das müssen wir alle vernünftigen Bürger dieses Landes, und das ist die ganz, ganz überwiegende Mehrheit, wirklich so sehen, und wir müssen klar Stellung beziehen. Auf der anderen Seite sage ich damit ja auch, was wir erleben, ist, dass wir zwar einen großen Teil von immer noch zögerlichen und besorgten Menschen haben, aber dass die diese Radikalisierung vorantreiben, eine kleine Minderheit sind. Nur, wir kennen den Spruch, während den Anfängen. Ich würde sagen, wir sind nicht mehr am Anfang. Wir haben das schon häufiger erlebt, und da besteht ein ganz klarer Bedarf für alle Demokratinnen und Demokraten in diesem Land, sich abzugrenzen und eben für die Ordnungskräfte im Land auch klar einzuschreiten.
Wen meinen Sie, wenn Sie beschreiben, wer diese Proteste anführt?
Ja, wir erleben ja, dass egal ob es aus Kreisen von Querdenkern oder in einer anderen Form sich radikalisierenden kleinen Gruppen Leute gibt, denen nicht die Sorge um die Gesundheit der Menschen im Land am Herzen liegt, sondern die aufrühren wollen und die sich jedes Mal neue Aktionsformen überlegen. Sie wollen destabilisieren. Das ist in dieser Zeit, wo wir Zusammenhalt brauchen, ein besonderes Gift. Und deswegen nehme ich das auch so ernst, auch wenn es eine sehr, sehr kleine Gruppe ist.
Es gibt eine Diskussion, die seit gestern vielleicht etwas noch mal intensiver geführt wird. Gestern die Innenministerkonferenz. Wir haben danach gehört, etliche Innenminister, zum Beispiel Boris Pistorius aus Niedersachsen, aber auch der baden-württembergische Kollege, das waren alles Christdemokraten, die gesagt haben, wir müssen den Messenger Telegram in den Blick nehmen. Telegram ist ein Messenger, in dessen Gruppen, in dessen Kanälen viele Querdenker, viele Verschwörungsmythiker sich organisieren. Und für Telegram gelten interessanterweise laxere Gesetze als zum Beispiel für Facebook. Ist das auch Ihre Haltung? Muss man an Telegram ran?
Wir müssen uns zumindest immer genau angucken, wo jedes Mal, wenn wir etwas nachschärfen, wieder eine neue, schwächere Stelle auftritt, die dann genutzt wird. Und daran sieht man ja, wie systematisch diese Gruppen vorgehen. Die gucken sich genau an, wo ist jeweils die dünnste Stelle, durch die man durchkommt. Und wenn jetzt eben Telegram diesen Anlass zur Überprüfung bietet, dann bin ich ganz klar dafür, dass man sich das anguckt und dass man dann gegebenenfalls auch handelt. Das haben wir ja eben gegenüber Facebook, gegenüber anderen immer wieder gehabt. Wir haben aber gleichzeitig auch gesehen, wie schwer es ist, bei diesen weltweit verwobenen sozialen Netzwerken wirklich einen Zugriff zu bekommen.
Ein Anlass, ein wichtiges Thema in dieser ganzen Diskussion, auch unter denen, die einer Impfung skeptisch oder ablehnend oder auch radikal ablehnend gegenüberstehen, ist ja die Diskussion über eine Impfpflicht, die in Deutschland wohl kommen soll, gestuft zunächst einmal für jene, die in Pflegeheimen und Krankenhäusern zum Beispiel arbeiten, und dann im Frühjahr möglicherweise für alle. Sind Sie für eine Impfpflicht?
Ja, und zwar deshalb, weil ich sagen muss, es geht hier nicht mehr um die Frage der eigenen individuellen Freiheiten. Jeder muss darüber entscheiden können, auch wenn das vielleicht seltsam klingen mag, ob er sich einer gesundheitlichen Gefahr aussetzen will oder nicht. Aber hier geht es darum, ob wir alle gemeinsam eine Gefahr für uns alle zusammen sind. Und deswegen finde ich, wir haben schon lange eine moralische Impfpflicht. Die Frage ist, wie man sicherstellt, dass eben alle sich dieser Impfpflicht bewusst sind und dann eben ihren Beitrag dazu leisten, dass sich dieses Virus nicht in immer neuen Formen ausdehnen kann und viele Menschen ins Unglück, in den Tod treiben kann. Und deswegen finde ich richtig, dass man jetzt nichts überstürzt macht, weil wir können nicht nur Impfpflicht aussprechen und dann nicht an den entsprechenden richtigen Stellen die richtige Anzahl von Impfdosen haben. Wir müssen auch die Möglichkeit, gerade vor dem Hintergrund einer solchen Aktion vor dem Haus von Peter Koppeln, weil wir das erlebt haben, auch den Menschen, die vielleicht jetzt sich bewusst werden, hinter wen sie sich versammeln, auch die Möglichkeit geben zu sagen, die Situation ist doch eine andere. Deswegen finde ich richtig, dass der Ethikrat sich damit beschäftigt, dass wir jetzt Schritte unternehmen, die Logistik herzustellen, aber dass wir dann Anfang des nächsten Jahres auch sagen, jetzt ist der Punkt gekommen, wo eine Impfpflicht greift und wo die, die sich hier nicht unterwerfen, dann auch damit rechnen müssen, dass es sanktioniert wird.
Wollte ich gerade nachfragen. Wer nach Impfpflicht fragt, muss auch danach fragen, welche Sanktionen denkbar sind. Welche Sanktionen stellen Sie sich für Ungeimpfte vor?
Also erstmal haben wir ja ohnehin jetzt schon klare Aussagen dazu, zu welchen Veranstaltungen, zu welcher Art von Geschäften Ungeimpfte nur noch Zugang haben können oder keinen Zugang mehr haben. Wenn man dann sagt, das ist eine Impfpflicht durch die Hintertür, dann sage ich, mag sein, lieber ist mir eine durch die Vordertür, aber dann ist es der richtige Schritt zu diesem Weg. Wir werden sicher nicht dahin kommen können, dass jeder überprüft wird und dann mit Polizeigewalt zur nächsten Impfstelle gebracht werden kann.
Aber
wir haben nun mal auch andere Verpflichtungen in diesem Land, egal ob Fahren mit Führerschein, Anlegen von Gurten, wo ich nicht jeden Einzelnen überprüfen kann, aber wo ich eben Strafen aussprechen kann, wenn man sich diesem Gesetz nicht unterwirft.
Also schon,
Gesetz ist für alle.
Also schon Geldstrafen zum Beispiel halten Sie für richtig?
Ich halte für richtig, dass vermutlich ist das dann der Ansatzpunkt, dass man sagen muss, ja, das wird bestraft und zwar so, dass es spürbar ist.
Da haben Sie sich jetzt gerade noch in eine weichere Formulierung geflüchtet.
Nö, eine Geldstrafe halte ich schon für richtig. Ich glaube nur nicht, Sie können nicht, Sie können Impfpflicht nicht mit Beugehaft oder mit anderen Dingen durchsetzen, sondern es müssen Sanktionen sein, die angemessen sind, aber die so spürbar sind, dass sich jeder an dieser Stelle bewusst ist, hier besteht eine für die Allgemeinheit notwendige Verpflichtung und der habe ich nachzukommen.
Wir diskutieren viel über die Pandemie, müssen wir ja auch angesichts der Lage auf den Intensivstationen. Warum lässt uns ausgerechnet die SPD warten mit dem Namen des oder der künftigen Gesundheitsministerin?
Weil wir eine Regierung für die nächsten 4 Jahre und vielleicht und hoffentlich darüber hinaus bilden wollen und wir gesagt haben, wir gehen Schritt für Schritt vor. Wir haben ein gutes Wahlprogramm gemacht. Wir haben auf der Basis eine gute Verhandlung geführt mit 2 Partnern und sind jetzt zu den inhaltlichen Punkten gekommen, über die wir heute abstimmen wollen. Und auf dieser Grundlage wird sich die enge Parteiführung zusammen mit dem künftigen Kanzler zusammensetzen und das Personaltableau festmachen. Und das werden wir am Montag bekannt geben.
Aber warum schreitet die SPD so viel langsamer als zum Beispiel die Grünen oder die FDP?
Ja, das muss man den jeweiligen Partner fragen. Ich selbst habe ja nun auch schon einmal eine 7-jährige Ministerzeit als Finanzminister in Nordrhein-Westfalen erlebt und fand damals das Vorgehen der damaligen Ministerpräsidentin auch absolut richtig, dass wir selbst erst mit der Festlegung der Inhalte sogar da informiert worden sind, ob wir jetzt dazugehören oder nicht dazugehören, uns dann zusammengesetzt haben und dann die Regierungsarbeit aufgenommen haben. Ich finde, das ist eine gute Schrittfolge.
An die Öffentlichkeit ist allerdings gedrungen, wer Generalsekretär werden soll. Das ist dann gestern erst bestätigt worden. Kevin Kühnert, früher Juso-Bundesvorsitzender, soll also Generalsekretär der SPD werden. Der hat ja nun schon versprochen vor einer Woche, der Regierung, auch den Koalitionspartnern, namentlich der FDP, ich sag's mal salopp, einen Dampf unterm Hintern zu machen, wenn er das für nötig hält. Ist die Zeit der friedlichen SPD aus den letzten vergangenen Jahren jetzt vorbei?
Nein, schon die letzten vergangenen Jahre. Das war ja mein Anlass, vor 2 Jahren zu kandidieren, war deutlich zu machen, die SPD ist Teil einer Koalition, das war sie bisher ja auch, und hat in dieser Koalition eine anständige gemeinsame Regierungsarbeit zu vollziehen. Und auf der anderen Seite darf aber eine Partei und eine Parteiführung nicht zu Lautsprechern der Koalitionskompromisse werden, sondern sie muss umgekehrt Impulse in diese Koalition hineingeben. Das wird die FDP, das werden die Grünen genauso machen. Und Sie haben eben ja schon in dem Vorbericht angesprochen, dass wir ja auch auf ganz wichtige Punkte unseres Wahlprogramms verzichtet haben, dass eine Partei sich davon dann nicht verabschiedet, sondern dass sie in Bezug auf Mieterschutz, in Bezug auf eine gerechte Besteuerung weiter Positionen nachschärft, dass sie zu diesen Punkten steht und sie immer wieder auch als Impuls in diese Regierungsarbeit einbringt, finde ich völlig richtig. Und dafür ist Kevin Kühnert, glaube ich, ein sehr geeigneter Kandidat, weil er auf der einen Seite Profil kann und auf der anderen Seite aber auch immer die Übersicht behält, es nicht zu irgendwelchen Verspannungen und Verkantungen kommen zu lassen. Und insofern ist das, finde ich, für die Aufstellung der SPD in den nächsten Jahren eine gute Wahl.
Sagt Norbert Walter Borjans, der scheidende Co-Vorsitzende der SPD. Herr Walter Borjans, danke für das Gespräch heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk.